Herzlich willkommen zur Guten Morgen Sternsendung, den Meldungen am Dienstag, dem 12. August. 100 Millionen Euro. Diese Summe erhielt allein der Sicherheitsdienst von Berlins größter Asylunterkunft Tegel und das größtenteils ungeprüft. Der Rechnungshof spricht von gravierenden Mängeln. Nach Recherchen sollen in den Jahren 2022 und 2023 Rechnungen des Sicherheitsdienstes in Höhe von rund 100 Millionen Euro nicht ausreichend geprüft worden sein. Die Verantwortung für die Kontrolle lag nicht beim Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten LAF, sondern wurde an die landeseigene Messe Berlin delegiert. Ein Unternehmen, das selbst unmittelbar von den Zahlungen profitierte, da es auf jede abgerechnete Leistung einen Aufschlag von 15% erhielt. Je höher also die Rechnungen ausfielen, desto größer war auch der Gewinn der Messe. Der Berliner Rechnungshof sieht laut dem Tagesspiegel hierin nicht nur einen eklatanten Interessenkonflikt, sondern beanstandet zudem, dass weder systematische Leistungskontrollen stattfanden, noch überprüft wurde, ob die in Rechnung gestellten Sicherheitskräfte tatsächlich vor Ort im Einsatz waren. Tegel gilt als größte und teuerste Einrichtung dieser Art in ganz Deutschland. Allein 2023 kostete der Betrieb nach Angaben der Senatssozialverwaltung rund 298 Millionen Euro. Auf den Sicherheitsdienst entfielen dabei täglich bis zu 250.000 Euro, einschließlich des 15% Aufschlags für die Messe. Der Rechnungshof kritisiert neben der mangelnden Rechnungsprüfung auch Verstöße gegen das Vergaberecht. Der Vertrag mit der Security-Firma sei seit Jahren nicht neu ausgeschrieben worden. Erst Ende 2023 erfolgte eine Ausschreibung, den Zuschlag erhielt erneut der bisherige Anbieter. Zum Jahresende soll die Unterkunft in ihrer jetzigen Form schließen und ab 2026 als EU-konformes Ankunftszentrum mit mehr Privatsphäre für bis zu 2600 Geflüchtete neu starten. Andrea Nahles, die Chefin der Arbeitsagentur, will die Bürgergeldinfos auf Arabisch abschaffen. Eine Sprecherin der Bundesagentur für Arbeit erklärte Bild auf Anfrage, im Zuge der Flüchtlingszuwanderung kam es zu einer höheren Nachfrage nach übersetzten Fassungen des Merkblatts zum Bürgergeld. Deswegen hat die BA, die Bundesagentur, das Produkt Kurzinformation zum Bürgergeld entwickelt. Offenbar besteht dafür nun kein Anlass mehr. Die Sprecherin weiter, es ist geplant, die Kurzinformation zum Bürgergeld perspektivisch nur noch in deutscher Sprache und in leichter Sprache anzubieten. Derzeit bietet die Arbeitsagentur das Merkblatt auf Arabisch, Bulgarisch, Englisch, Französisch, Farsi, also Persisch, Rumänisch, Russisch, Ukrainisch und Türkisch an. Welche anderen Produkt- und Informationsseiten im Haus von Arbeitsagenturchefin Andrea Nahles außerdem wegfallen sollen, werde derzeit mit dem Bundesarbeitsministerium von Ministerin Bärbel-Baas abgestimmt. Sicher Schluss ist aber auch mit Ausfüllhinweisen zu den Bürgergeldantragsformularen in den Sprachen Ukrainisch, Russisch und Englisch. Sie werden ab 2026 eingestellt. Allerdings wird es weiterhin fremdsprachige Infos auf den Seiten der Bundesagentur geben. Die Sprecherin weiter. Die Bundesagentur für Arbeit hat grundsätzlich eine Informationspflicht gegenüber Leistungsempfängern. Sie möchte aber auch Personen frühzeitig Informationen zur Verfügung stellen, die es potenziell bald werden. Offenbar bleiben soll damit die Informationsseite zum Bürgergeld auf Englisch. Dort erklärt die Agentur für Arbeit, wie man an Citizens Benefit for People from Abroad, also an das Bürgergeld für Ausländer, kommt. Und welche Vorteile, beispielsweise Kranken- und Pflegeversicherung, das Bürgergeld noch so bietet, wenn man in Deutschland ganz ohne Arbeit über die Runden kommen möchte. Das sorgte zuletzt für scharfe Kritik. Der Vorwurf an die Arbeitsagentur, sie müsse eine Leistung, die den Steuerzahler Milliarden kostet, nicht auch noch international bewerben. Der AfD-Bundestagsabgeordnete René Springer schreibt auf der Plattform X, das ist nichts anderes als eine offene Einladung zum Sozialtourismus. Ungefähr jeder zweite Bürgergeldempfänger in Deutschland hat keinen deutschen Pass. Der Anteil der ausländischen Arbeitslosenhilfeempfänger hat sich seit 2010 mehr als verdoppelt. Jens Spahn verteidigt nun die Entscheidung von Friedrich Merz, keine Waffen und andere Rüstungsgüter mehr an Israel zu liefern. In einer am Montag veröffentlichten Videobotschaft äußerte Spahn zugleich die Hoffnung, dass die deutschen Waffenlieferungen bald wieder uneingeschränkt aufgenommen würden.
Wer ein Herz hat, den berührt das Schicksal der vielen unschuldigen Menschen im Gazastreifen, der Kinder und Frauen, die zudem zu oft von der Hamas als lebende Schutzschilde missbraucht werden. Eine neuerliche Ausweitung der Kampfhandlungen, insbesondere auf Gaza-Stadt, wo etwa 1 Million Menschen leben, droht dieses Leid der Zivilbevölkerung zu verschlimmern. All dies hat den Bundeskanzler, hat die Bundesregierung in einer schwierigen Abwägung zu der vertretbaren Entscheidung bewogen, bis auf Weiteres die Lieferung von Waffen an Israel auszusetzen, die in Gaza zum Einsatz kommen können. Klar ist und bleibt, Die terroristische Hamas könnte den Konflikt und das Leiden der Menschen sofort beenden. Durch die Freilassung der Geiseln, die Niederlegung der Waffen, durch die Aufgabe des Ziels, Israel vernichten zu wollen. Solange sie dies nicht tut, ist die Bekämpfung der Hamas ein legitimes Ziel israelischer Politik, zumal nach den Grollen des 7. Oktober 2023. Die Hamas darf in der Zukunft des Gazastreifens keine Rolle mehr spielen. Wir tun alles dafür, dass das deutsch-israelische Verhältnis intakt bleibt, Deutschland so bald wie möglich die Lieferungen wieder aufnehmen kann und ein neuer Impuls für eine friedliche Entwicklung im Nahen Osten gesetzt wird. Es ist wichtig, dass der Bundeskanzler gestern unterstrichen hat, dass die Grundsätze der deutschen Israel-Politik unverändert gelten. Jeder Feind Israels muss wissen, Deutschland steht fest an der Seite Israels, an der Seite der einzigen Demokratie im Nahen Osten. Wir werden uns auch niemals damit abfinden, dass sich der antisemitische Mob auf unseren Straßen breit macht, dass er hier vor dem Reichstagsgebäude seine Hassparolen verbreitet und dass dieser Hass mit Abgeordneten von AfD und Linkspartei auch Einzug in den Deutschen Bundestag gehalten hat. Jeder Judenhasser und Israelfeind hier in Deutschland muss wissen, dass er auf unsere entschiedene Gegenwehr trifft.
Am Freitag hatte Bundeskanzler Merz angekündigt, es würden bis auf Weiteres keine Ausfuhren von Rüstungsgütern mehr an Israel genehmigt, die im Gazastreifen zum Einsatz kommen können. Damit reagierte Merz auf einen vom israelischen Sicherheitskabinett gebilligten Plan, den Militäreinsatz im Gazastreifen auszuweiten und dabei die Kontrolle über Gazastadt zu übernehmen. Innerhalb der Union gibt es großen Unmut über den Teilstopp der Waffenlieferungen und auch den Vorwurf, Merz habe seinen Schritt nicht vorab mit Partei und Fraktion besprochen. Die Junge Freiheit berichtet exklusiv über die Störung des Weidel-Sommer-Interviews in Berlin. Der JF liegen erstmals Dokumente vor, die erklären, warum der Wegner-Senat, der CDU-geführte Senat in Berlin, die Linksradikalen gewähren ließ und nicht einschritt. Die Extremisten hatten aus dem Bus Adenauer SRP Plus heraus so lautstarken Lärm mit Anti-AfD-Parolen verursacht, dass sich die AfD-Vorsitzende und der Interviewer Markus Preis, Studioleiter und Chefredakteur Fernsehen im ARD-Hauptstadtstudio, am 20. Juli beim Sommerinterview kaum noch verstehen konnten. Auf eine Anfrage des Berliner AfD-Abgeordneten Mark Fallender erklärte der Senat nun, es habe keine Anhaltspunkte dafür gegeben, dass der Einsatz des Busses nicht auch darauf abzielte, eine andere Versammlung oder andere Versammlungen zu stören. Das Weidel-Interview falle nicht unter besonderen Schutz, da es selbst keine Versammlung gewesen sei. Vor Ort waren, wie jetzt herauskommt, mit der Zeit insgesamt 20 Polizeibeamte. Der Berliner Senat zeichnet ihren Einsatz jetzt minutiös nach. Demnach trafen die ersten Polizisten gegen 15.10 Uhr, 10 Minuten nach dem Beginn der massiven Störungen am Reichstag, eigentlich einer Hochsicherheitszone ein. Der Senat beschreibt, was dann geschah. Der Fahrer des Busses hatte das Fahrzeug zügig verlassen, abgeschlossen und sich vom Ort entfernt. Über eine fest installierte Lautsprecheranlage wurde fortlaufend ein musikalischer Beitrag abgespielt, der sich inhaltlich gegen die AfD richtete. Am Bus hätten die Beamten einen Zettel gefunden, der die Telefonnummer einer Kontaktperson zeigte. Die Person erschien nach weiteren 10 Minuten am Bus, sagt aber aus, dass sie keinen Schlüssel habe und auch gar nicht an der Versammlung teilnehme. Die Polizei entschied, dass die Schallemissionen umgehend zu beenden seien. Dies geschah dann um 15.30 Uhr. Das Sommerinterview war zu diesem Zeitpunkt längst beendet. Zur Aussage des Linksextremisten vom Zentrum für politische Schönheit Philipp Ruch, dass es Absprachen mit der Polizei gegeben habe, werde derzeit ein juristisches Vorgehen seitens der Polizei geprüft. Linke brüsten sich damit, dass sie die Bezahlkarte immer wieder umgehen und das bundesweit. Allein in Hamburg teilt man aus der Szene mit, angefangen mit wenigen 1000 Euro liegt der Tauschwert mittlerweile bei 40.000 Euro pro Monat und das bezieht sich nur auf unsere Tauschaktion. Die vier Orte, welche die Linke bespielt, sind da nicht mit eingerechnet, heißt es von den Initiatoren von Hamburg sagt Nein zur Bezahlkarte, im Interview mit dem Online-Blog Millerton. Im Dezember 2023 hatte der Thüringer Landkreis Greiz die Bezahlkarte für Asylbewerber als erste deutsche Region als Pilotprojekt eingeführt. Nach anderen Landkreisen folgte im Februar 2024 Hamburg als erstes deutsches Bundesland. In Gebieten, in denen die Karte verwendet wird, dürfen Asylbewerber in der Regel höchstens 50 Euro Bargeld im Monat abheben. Erklärtes Ziel ist es, Überweisungen ins Ausland und Sozialbetrug durch Asylbewerber zu erschweren. Seit Einführung der Karte gibt es linke Initiativen, um die neue Regelung zu umgehen. So gibt es inzwischen hunderte Wechselstuben in mehr als 80 deutschen Städten. Kirchen, Geschäfte und Kneipen bieten Betroffenen an, dass sie mit ihren Bezahlkartenguthaben Gutscheine etwa von Amazon kaufen und im Anschluss die Gutscheine gegen Bargeld eintauschen. Die Pressesprecherin des Bayerischen Flüchtlingsrats, Katharina Grote, sagte unlängst, es käme allein in München täglich zu 100 bis 300 Tauschgeschäften. Inzwischen gäbe es sogar eine digitale Warteschlange, um zu lange Schlangen vor den Tauschstellen selbst zu verhindern. Im Koalitionsvertrag der schwarz-roten Bundesregierung heißt es dazu: Wir wollen, dass die Bezahlkarte deutschlandweit zum Einsatz kommt und werden ihre Umgehung beenden. Sozialen Missbrauch im In- und Ausland müsse unterbunden werden, weshalb die Regierung einen vollständigen Datenaustausch zwischen Sozial-, Finanz- und Sicherheitsbehörden anstreben werde. Die Journalistin und Bloggerin Annabel Schunk hat erneut Post von der Staatsanwaltschaft erhalten. Ermittelt wird wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Auf Instagram teilte sie ein Meme-Bild mit einer Szene aus dem Film American History X. Sie erklärt dazu: Das Hakenkreuz auf dem Arm des Mannes habe ich dieses Mal geschwärzt. Die Szene stammt aus dem Film American History X. Das Meme stellt eine Warnung vor den gefährlichen, totalitären Methoden der heutigen Linken dar. Es funktioniert aber nur mit dem Tattoo. Dennoch glorifiziere ich hier nichts. Das Gegenteil ist der Fall. Über der Szene aus dem Film steht geschrieben: Liberal women after a long day of vandalizing Teslas. Auf Deutsch: liberale Frauen, nachdem sie einen weiteren Tag lang Teslas mutwillig beschädigt haben. Eine Anspielung auf den anhaltenden Vandalismus und die teils schweren Brandstiftungen bei Fahrzeugen der Marke Tesla. Der Beitrag wurde laut Staatsanwaltschaft über die Zentrale Meldestelle für strafbare Inhalte im Internet gemeldet, kurz ZMI. Die Staatsanwaltschaft geht bereits zum dritten Mal gegen Schunke wegen Social Media Posts vor. Im Herbst 2022 erstattete die Staatsanwaltschaft Göttingen Anzeige wegen eines kritischen Beitrags zu Sinti und Roma von Schunke. In erster Instanz wurde sie zu 3.600 Euro, 60 Tagessätze je 60 Euro verurteilt. Als sie in Berufung ging, wurde sie im März dieses Jahres freigesprochen. Bund und Länder zahlten allein im vergangenen Jahr rund 3,2 Milliarden Euro Unterhaltsvorschuss an alleinerziehende Elternteile. Im Vergleich zu 2023 wuchs der ausgezahlte Beitrag um 551 Millionen Euro, wie die Zeitung der Funke Mediengruppe unter Berufung auf Zahlen des Bundesfamilienministeriums melden. Nur einen kleinen Teil des Geldes konnten sich die Behörden demnach von den eigentlich unterhaltspflichtigen Elternteilen zurückholen. Die sogenannte Rückgriffsquote habe 2024 bei 17%, insgesamt 545 Millionen Euro gelegen. Damit sei die Quote gegenüber den Vorjahren leicht gesunken, liege aber insgesamt im Schnitt der Jahre seit 2018. Alleinerziehende Elternteile können vom Staat Unterhaltsvorschuss beantragen, wenn der andere Elternteil nicht oder nicht regelmäßig Unterhalt zahlt. Der Staat kann sich das Geld von den säumigen Elternteilen zurückholen, was in der Praxis aber nur in der Minderheit der Fälle gelingt. Die Kosten für den Vorschuss trägt zu 40% der Bund. Union und SPD hatten sich im Koalitionsvertrag darauf verständigt, künftig mehr Druck auf unterhaltspflichtige Elternteile zu machen, die nicht zahlen. Geplant sind unter anderem schärfere Sanktionen, etwa der Führerscheinentzug. Dass man die Meldung am Morgen, falls ihr auch in Zukunft nichts verpassen möchtet, dann könnt ihr mir hier sehr gerne folgen. Diese Sendung gibt es auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Wir hören uns hier morgen früh wieder pünktlich um 7. Ich sage Tschüss und bis dahin macht's gut.